Herzlich willkommen zu unserer heutigen Auseinandersetzung mit der, ja, wirklich tiefen Geschichte von Paris. Uns liegt hier eine umfangreiche Chronologie vor, die Entwicklung der Stadt über Jahrtausende. Unsere Mission heute ist es, so ein bisschen die entscheidenden Momente, die Wendepunkte und vielleicht auch ein paar überraschende Details rauszupicken, die Paris eben zu dem gemacht haben, was es ist. Also, packen wir's an.
Ja, das ist wirklich eine faszinierende Reise, muss man sagen. Also von einer ganz einfachen keltischen Siedlung am Fluss bis hin zu einer globalen Metropole.
Unglaublich.
Die Geschichte von Paris ist voller Randel, voller Konflikte, aber eben auch voller Kultur. Diese Dichte, diese historischen Wendepunkte auf so engem Raum, das ist schon, ja, bemerkenswert.
Fangen wir doch mal ganz am Anfang an. Lange bevor es Paris gab, da war Lutetia, gegründet von den Parisiern, einem keltischen Stamm. Daher ja auch der spätere Name.
Genau.
Was wissen wir denn über diese ganz frühe Zeit, noch bevor die Römer auftauchten?
Naja, die Lage war natürlich entscheidend. Man vermutet, der ursprüngliche keltische Name war vielleicht Lutuschezi.
Lutuschezi?
Ja.
Okay.
Ja, das bedeutet wohl so viel wie Wohnung inmitten der Wasser. Das passt ja perfekt zur Siedlung auf der heutigen Ile de la Cité.
Stimmt.
Und als dann 52 vor Christus Cäsars Truppen ankamen, ja, da standen sie den Galliern gegenüber. Und was dann passierte, war ziemlich dramatisch. Die Gallier haben ihre Stadt lieber niedergebrannt.
Wirklich?
Ja, lieber niedergebrannt, als sie den Römern zu überlassen.
Das ist ein drastischer Schritt. Sagt ja auch viel aus über ihre Haltung. Und wie haben die Römer Lutetia dann wieder aufgebaut?
Naja, die haben dann eine typisch römische Stadt errichtet. Also mit Forum, drei Thermenanlagen. Stellen Sie sich das mal vor, drei Thermen.
Mhm.
Und ein beeindruckendes Amphitheater für etwa 17.000 Zuschauer. Die heutigen Arenes de Lutes sind ja noch ein Überrest davon.
Wahnsinn.
Und was ich besonders interessant finde, der Pilier des Nautes. Das ist ein Pfeiler, der Jupiter geweiht war, gestiftet von den Flussschiffern.
Ah, von den Schiffern?
Ja, das zeigt nicht nur diese frühe gallo-römische Verbindung, sondern unterstreicht halt auch von Anfang an die enorme Bedeutung der Seine für die Stadt. Wirtschaftlich meine ich.
Verstehe. Und wann wurde dann aus Lutetia Paris? Und was war da mit dieser Legende von Saint-Denis?
Also, der Name Paris, der setzte sich tatsächlich erst so um 300 nach Christus durch. Die Legende vom heiligen Dionysius, also Saint-Denis, dem ersten Bischof, die ist wirklich tief verwurzelt.
Mhm.
Er soll ja um 250 auf dem Montmartre, dem Berg der Märtyrer, enthauptet worden sein. Und dann, so geht die Legende, ist er mit seinem Kopf in Händen noch weitergelaufen.
Oh, okay. Gruselig, aber prägend.
Absolut. Und schon Kaiser Julian, der beschrieb um 360 seine, wie er sagte, liebe Stadt Lutetia, auf der Insel mit Holzbrücken und exzellentem Wein. Das hat er auch erwähnt.
Aha, der Wein war also schon früh wichtig.
Offenbar.
Gut, nach der römischen Phase kamen dann die Franken und Chlodewig I. machte Paris 508 zur Hauptstadt seines Reiches. Das war doch sicher ein wichtiger Schritt.
Oh ja, eine enorme Weichenstellung. Paris wurde damit zum politischen Zentrum des Frankenreichs. Und Chlodwigs Konversion zum Katholizismus?
Ja, die Taufe.
Genau. Die legte den Grundstein für diese jahrhundertelange, wirklich enge Verbindung von französischer Krone und Kirche. Aber die Stadt blieb auch verwundbar. Denken Sie nur an die Wikinger-Überfälle.
Stimmt, die gab es ja auch noch.
Ja, ab 845 immer wieder. Das gipfelte dann in der großen Belagerung von 885 bis 886. Da hat Graf Eudes die Stadt verteidigt.
Puh, bewegte Zeiten. Das Mittelalter brachte dann aber auch große Bauprojekte. Philipp August zum Beispiel, der hat ja viel gemacht.
Absolut. Seine Zeit war ganz entscheidend für das mittelalterliche Stadtbild. Er ließ zwischen 1190 und 1220 eine, ja, gewaltige neue Stadtmauer bauen. Die umschloss 273 Hektar.
273 Hektar, das ist riesig für die Zeit.
Enorm. Und er baute 1202 den ersten Louvre. Der war damals aber noch eine Festung, zum Schutz der Seine.
Ah, eine Festung, kein Palast.
Nein, noch nicht. Und er begann ab 1284 die Straßen pflastern zu lassen. Und gleichzeitig, so um 1200, entstand die Universität von Paris. Die zog Gelehrte aus ganz Europa an. Paris wurde ein intellektuelles Zentrum.
Klingt nach einer Blütezeit, aber so ein schnelles Wachstum, das bringt doch sicher auch Probleme mit sich.
Ja, unbedingt. Also um 1300 lebten hier schätzungsweise schon 250.000 bis 300.000 Menschen. Das muss man sich mal vorstellen für die damalige Zeit.
Wahnsinn.
Und das führte natürlich zu sozialen Spannungen. Ein Schlüsselereignis war da der Aufstand von Étienne Marcel. 1358. Der war Prévôt des Marchands, also Vorsteher der Händlergilde. Und er versuchte halt, der Stadt mehr Autonomie gegenüber dem König zu verschaffen. Der Aufstand wurde zwar blutig niedergeschlagen, aber er zeigt dieses frühe Ringen zwischen der Stadt, der Bürgerschaft und der Zentralmacht.
Okay, machen wir mal einen Sprung in die Neuzeit. Nach den Religionskriegen zog Henri IV. 1594 endlich in Paris ein. Brachte er Frieden und neue Bauten?
Ja, das tat er. Er brachte Stabilität und er ließ den berühmten Pont Neuf bauen. Der wurde 1607 fertig. Das war die erste Pariser Brücke ohne Häuser drauf.
Ah, interessant.
Und auch die elegante Place Royale, die heutige Place de Vanche, die geht auf ihn zurück. Und der Ludwig XIV. Wuchs die Stadt dann weiter, hatte um 1650 schon so etwa eine halbe Million Einwohner.
Eine halbe Million?
Ja. Und mit La Reynie bekam Paris ab 1667 sowas wie den ersten modernen Polizeichef. Der sorgte nicht nur für Ordnung, sondern auch für die Straßenbeleuchtung. Mit Tausenden von Laternen. Ein erster Schritt zur Lichterstadt.
Die Lichterstadt, genau. Und dann kam die wohl größte Zäsur überhaupt. Die Französische Revolution ab 1789. Da stand Paris ja im Mittelpunkt.
Absolut. Im Auge des Orkans sozusagen. Der Sturm auf die Bastille, klar. Die Einnahme der Tuileries, die Hinrichtung Ludwigs des 16. auf der Place de la Révolution.
Heute Place de la Concorde.
Genau. Und dann die Schreckensherrschaft, die Terror. Eine Zeit radikaler Gewalt und Verfolgung. Paris war das Epizentrum dieser Umwälzungen, die ja ganz Europa erschütterten. Die Stadt wurde zwar neu organisiert, 1795 entstanden die ersten 12 Arrondissements, aber diese Jahre waren eben auch von unglaublicher Brutalität und Zerstörung geprägt.
Und schließlich das 19. Jahrhundert. Die große Transformation. Die Ära Haussmann. Das moderne Paris entsteht.
Ganz genau. Also, unter Napoleon III. Hat Baron Haussmann die Stadt radikal umgestaltet. Breite, schnurgerade Boulevards wurden dadurch das mittelalterliche Gassengewirr geschlagen.
Das kennt man ja heute noch.
Ja, klar. Das war nicht nur für die Optik und die Hygiene gut, das hatte auch einen militärischen Zweck. Truppen konnten schneller verlegt werden, um Aufstände niederzuschlagen.
Ach so, ja.
Neue Plätze entstanden, Parks wie die Butte Chaumont, eine moderne Kanalisation. Natürlich fiel dem auch viel altes Paris zum Opfer, aber das heutige Stadtbild wurde da geschaffen.
Und die Bevölkerung?
Explodierte über 2 Millionen bis 1878. Es war das Jahrhundert der Weltausstellungen. Der Eiffelturm von 1889 ist ja das Symbol dafür. Neue Technologien kamen auf. Gaslicht, Kino, 1900 die erste Metrolinie. Aber eben auch wieder soziale Konflikte, wie die Pariser Kommune 1871, die blutig endete.
Von Lotochaise zur Weltmetropole, mit Metro und Eiffelturm also. Eine fast atemberaubende Verdichtung von Geschichte auf engstem Raum. Was ist so der Kern, der rote Faden dieser Entwicklung?
Was mich immer wieder fasziniert, ist diese Fähigkeit zur ständigen Neuerfindung. Oft gerade als Reaktion auf Krisen, seien es Kriege, Seuchen, Revolutionen. Paris war immer mehr als nur die Hauptstadt Frankreichs. Es war immer ein Brennpunkt. Ein Laboratorium quasi für politische Ideen, soziale Experimente, kulturelle Strömungen. Und das hat weit über Frankreich hinausgestrahlt.
Und damit, liebe Hörerinnen und Hörer, geben wir Ihnen vielleicht einen letzten Gedanken mit. Wenn Sie das nächste Mal durch Paris gehen, versuchen Sie doch mal, hinter die bekannten Fassaden zu schauen. Welche, ja, vielleicht kaum sichtbaren Spuren dieser jahrtausendealten, oft dramatischen Geschichte entdecken Sie in einer kleinen Gasse, an einem alten Mauerrest, vielleicht im Namen eines Platzes oder sogar im heutigen Rhythmus der Stadt. Was erzählt Ihnen Paris jenseits der Postkarten?